Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen darüber, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Mein heutiger Gast steht an der Spitze einer ikonischen Marke, die seit einem Jahrhundert für Präzision, hohe Handwerkskunst und eine neue Kultur des Sehens steht, Leica. Matthias Harsch ist CEO der Leica Kamera AG und hat eine beeindruckende unternehmerische Laufbahn hinter sich, ob bei Bezerba, Löwe oder heute bei Leica. Er kennt die Herausforderungen, wenn es darum geht, Marken innovativ auszurichten und gleichzeitig ihre Identität zu bewahren. In unserem Gespräch geht es genau um diesen Balanceakt. Wie managt man eine so traditionsreiche Marke wie Leica zwischen unternehmerischen Interessen, anspruchsvollen Zielgruppen und dem Mut zu innovieren? Wir sprechen über die Markenwerte, über seinen persönlichen Antrieb und was es braucht, um das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Herzlich willkommen, lieber Matthias Harsch. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst. Du kommst ja gerade frisch aus China. Wie geht es dir? Erzähl.
Ja, lieber Peter, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, wenn man aus China zurückkommt, hat man einen leichten Jetlag, aber das halte ich als mentales Problem. Wenn man Zeit hat, kann man über den Jetlag nachdenken. Wenn man keine Zeit hat, muss man einfach performen. Persönlich geht's mir sehr gut. Ich arbeite für eine Firma, die natürlich durch ihre Marke weltweit bekannt ist. Und auch ihr habt in euren Studien festgestellt, dass es wohl wenig Marken gibt mit einer so hohen Loyalität und Kundenbindung. Das ist einzigartig und es macht natürlich jeden Tag Spaß.
Mhm. Wow. Wie bist du zu Leica gekommen und woher kommst du eigentlich? Wo bist du aufgewachsen? Wie sieht es so aus? Also, wie war dein Zuhause? Wie war das Elternhaus?
Oh, ich bin Franke, das heißt Lothar Matthäus ist mein sprachliches Vorbild. Nein, Spaß. Komme aus einem ganz normalen Vater Beamter, meine Mutter war Unternehmerin, vielleicht war das die Mischung.
Was hat dein Vater gemacht als Beamter?
Der war bei der AOK Mittelfranken.
Ach was? Aha.
Ja. Okay. Und sein Wunsch war, dass ich in seine Fußstapfen trete.
Ah, Gott sei Dank.
Gott sei Dank habe ich den Eignungstest nicht bestanden.
Tatsächlich? Ja. Hast du es probiert?
Ja, er hat mich da eingeladen.
Wirklich? Und dann ging es nicht.
Und es war voll hochpeinlich, als sie gesagt haben, wir würden ja alles tun, aber der Typ passt nicht zu uns.
Was für ein Glück für die Welt. Ich stelle mir mal vor, du wärst dort gelandet. Was wäre dein Leben heute?
Naja, ich bin dann als Alternative bin ich dann zur Nürnberger Versicherung gekommen, als Bank- und Versicherungskaufmann.
Ach was?
Ja, habe ich zwei Jahre gemacht.
Wie alt warst du da?
18 Abi, 19 Wehrdienst, ja, 19 noch was.
Aha.
Ja, und habe dann die Versicherungs- und Bankkaufmannslehre durchlaufen.
Aha.
Mit dem Ergebnis, dass ich wusste, das wird's nicht.
Aha. Was war da? Was hast du da damals irgendwie gelernt, als du bei der Nürnberger warst? Übrigens, das neue Erscheinungsbild der Nürnberger Versicherung kommt ja auch aus unserem Haus.
Ach,
deswegen. Nur, dass du das weißt. Also wir haben einfach immer wieder Brücken in unserem Leben, wie ich feststelle.
Ja. Ja, im Endeffekt war da, aber ist natürlich so, wenn man als Azubi sich das Ganze ansieht und mit den Leuten spricht, die da arbeiten, und alle haben den Elan und die Begeisterung einer Schlaftablette, dann ist das halt nicht unbedingt inspirierend. Mhm. So, wenn man sagt, mein Job ist 8 to 5 und ziemlich sicher, dann fühlst du dich da wohl. Wenn du denkst, boah, möchte eigentlich was erleben, dann sagst du eher nicht.
Mhm. Hattest du irgendwie damals schon als Kind irgendwie so gespürt, dass du irgendwie so eine große Idee hast vom Leben oder hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt bei dir?
Ja, also dass ich mich bei der AOK beworben habe und dann als Versicherungs- und Bankkaufmann, zeigt ja schon, dass die Idee nicht so gereift war. Ne?
Naja, aber es zeigt zumindest, dass du vor allem deinem Vater erstmal einen Gefallen machen wolltest, weil er hat das ja auch ein bisschen erwartet, oder?
Ja, also wie gesagt, ich finde ja, das Elternhaus ist extrem wichtig, also in der Prägung. Und das war bei mir natürlich irgendwie nicht so stark. Meine Eltern haben gesagt, mach das, was du denkst, ist sinnvoll. Aber in dem Alter, glaube ich, und wenn man meine Jungs fragt, war ich immer sehr prägend unterwegs, braucht man doch eine gewisse Zeitschiene als Vorgabe, finde ich.
Okay, okay.
Also selten, dass Kinder in dem Alter alles so genau wissen. Also sie werden schon stark beeinflusst von Parametern.
Ja. Ganz klar. Gab es Werte in deiner Familie? Gab es sowas, was du heute noch weißt und heute noch weitergibst an deine Kinder?
Ja, also ich würde mal sagen, das war ganz stinknormaler deutscher Mittelstand, wo das Geld nie gereicht hat und wo hart gearbeitet wurde, auch als Beamter. Und man sich halt sein Leben aufgebaut hat, Stein für Stein. Ja.
Mhm. Also war Fleiß. Also
Fleiß. Meine Eltern haben mit ohne Geld sich ein Haus über 40, 30 Jahre abbezahlt. Ja. Wow. Da muss ich heute immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann manche Jungen oder die junge Generation über Investitionen nachdenkt. Aha. Das war schon ein Unterschied. Ne? Also das hat schon geprägt.
Aha. Was noch? Was war noch? Also Fleiß war ein Stetigkeit und Fleiß?
Stetigkeit. Dann auch Ehrlichkeit im Umgang, finde ich ganz wichtig. Mhm. Also wir hatten ein sehr behütetes Leben. Also gab es wenig mehr.
Nein. Keine Geschwister, Einzelkind bist du.
Absolut.
Wow. Hat dir manchmal jemand gefehlt oder war das einfach so normal? Es war eigentlich ganz gut.
Ja. Wenn man nie Geschwister hatte, fehlen die einen auch nicht. Ne? Wahrscheinlich muss man dann mehrere Leben durchlaufen, um festzustellen, was ist. Also ich... Gibt es ja auch, ne? Es gibt Geschwister, die für ihr Leben da sind und es gibt welche, die sich die keine Bindung haben. Ne? Ja, also es gibt wie immer gute und schlechte Seiten.
Mhm. Wie, und deine Mama, was hat sie gemacht? Sie war Unternehmerin in der Familie, also was hat sie gemacht?
Sie hat Promotions für Kosmetikartikel gemacht.
Ja, wow, okay. Also Events unter anderem.
Events, sie hat für 4711.
Ja.
Tradition. Hast du die auch noch im Programm, Peter?
Eine absolute Traditionsmarke.
Absolut.
Aber warum bist du da nicht hingekommen? Ich meine, das ist ja auch. Es ist ja auch eine Traditionsmarke.
Ja, die war damals schon im Schlingerkurs.
Man hat aber die Kodierung dieser Marke komplett im Kopf.
Absolut.
Ja. Wir wissen auch noch, wie sie riecht.
Absolut.
Ja. Also, ich meine, die ist ja irgendwie so. Von Kindheit.
Und meine Mutter hat in den 80er Jahren den Chinesen das schon in Großformaten aufs Auge gedrückt.
Tatsächlich.
Großpackungen.
Ja, wow. Also da waren Chinesen zu Besuch und die wollten was.
Nürnberger Christkindlesmarkt, die sind mit 2 Tonnen 4711 nach Hause.
Wow. Okay. Das heißt, dieses unternehmerische Gehen kam also ganz klar von deiner Mama.
Absolut. Absolut. Ja?
Und wie ging's dann weiter, Matthias? Also du warst beim Bund, warst dann bei der Nürnberger Versicherung. Mhm. Wo war die nächste Station?
Die nächste Station war sehr weit entfernt. Die war auf Hawaii, Maui. Weil nach dieser Lehrzeit musste ich erst mal 8 Wochen raus. Und habe den Traum erfüllt, mein Traum, mit 2 Freunden, Jungs, sind wir nach Hawaii. Zum Surfen.
Du bist Surfer?
Ja.
Wellenreiter?
Na, Windsurfen.
Okay, okay.
Also ich war einer der Ersten in Deutschland.
Kannst du surfen bis heute?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Wow. Sieht man mal gar nicht an.
Nein. Nein, also ich kann auch surfen.
Ja, das war mein absolutes... Das war
eine absolute Leidenschaft von mir, absolut, als ich jung war.
Mein Zimmer war voller Bilder von Hawaii.
Ach was. Ja. Dann bist du 8 Wochen dorthin und hast...
Und hab vergessen, mich an der Uni anzumelden. Deswegen bin ich an der Elite-Uni Nürnberg Erlangen erst als Wirtschaftslehrer ein. Oder wie heißt das? Also für Lehrer gab es keine Anmeldefrist, dieses...
Also Pädagogik hast du studiert. Ja.
Nein, wie heißt denn das? Wirtschaftspädagogik.
Aha. Ja, doch, du hast recht.
Sowas.
Also sowas Lehrrichtung.
Pädagogen. Ja.
Okay.
Ja.
Und das heißt, da hast du angefangen, als erstes Semester ging da drauf.
Ja. Aber das hatte dieselben Prüfungen wie BWL. Mhm. So konnte ich dann nach einem Semester mich dann umschreiben. Sonst wäre ich heute.
Und wer hat dich erinnert, dass du dich einschreiben sollst? Deine Mama oder dein Vater? Oder du dich selbst?
Ich mich dann irgendwann selbst.
Okay.
Aber
wie war der Abschied von Hawaii? Ich meine, du warst beim Surfen. Ja. Astralkörper nehme ich an.
Ja, der Abschied war ziemlich einfach, weil die Kohle war weg.
Okay.
Okay, das heißt, die Kohle weg. Du kommst zurück und bist dann wieder in Nürnberg, in deiner Lieblingsstadt.
Aber legendär, mein erster Transatlantikflug mit Pan Am.
Wow.
Und zwar saß ich heute noch in Reihe 47.
Ja.
Und in Reihe 48 begann die Raucherzone.
Wow.
Und die Leute haben 12 Stunden durchgepustet nach L.A.
Unvorstellbar, ja. Wir haben uns damals ja auch auf dem Flug noch diese Stangen gekauft. Die waren nämlich günstiger am Airport. Man hat sich dann immer gut eingedeckt, dass man auf jeden Fall ein paar Kippen hatte. Ja, und dieses...
Welt hat sich schon verändert.
Ja, und ich meine, was hat man getrunken im Flugzeug? Was war das, was man bestellt hat? Weißt du das noch? Es war ja ein Träumchen, da hat man sich ein Campari U bestellt oder ein Gin Tonic und dann genau. Hat man eine Zigarette dazu geraucht. Oder?
Einfach cool.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Okay, und dann Nürnberg, also großer Aufschlag.
Ja.
Wirtschaftsstudium.
Ja,
du hast dich dann
legendär. Also ich muss sagen, war eine super Uni-Zeit. Mhm. Weil eben für mich erstmal viele aus dem deutschen Ausland, sprich außerhalb Bayerns, Frankens natürlich. Mhm. Und da habe ich coole Leute getroffen. Wir haben super Partys gehabt. Also wir haben gefeiert, bis der Arzt kommt.
Ja, okay.
Ganz tolle Zeit.
Okay.
Und wir haben gefeiert, aber auch hart gelernt. Mhm. Also es war damals nicht einfach. 800 haben begonnen und 300 sind ins Hauptstudium.
Okay.
Als einige zerbröselt.
Und du bist dann durch dieses Hauptstudium durchgegangen? Mit welchem Abschluss? Was hast du dann?
Na, danach habe ich erst nochmal das beste Jahr meines Lebens gehabt.
Nämlich?
Bin nach USA. Hab dort studiert in Pittsburgh, Pennsylvania. War damals schon noch cool.
Zur damaligen Zeit, genau, zur damaligen Zeit war das absolut besonders.
So, und dann kam ich ein Schreiben von der Universität Nürnberg-Erlangen, wenn ich jetzt nicht bald zurückkomme, verfallen alle Leistungen.
Oh,
okay. Also da, somit war damals auch, heute ist man ja froh, wenn Studenten irgendwo hingehen. Damals fand man das nicht gut.
Wow, okay. So. Was hat es dir gebracht? Es war aber ganz wesentlich für dich, oder? Das war eigentlich...
Also jedes zweite Wochenende in New York.
Wow.
Also das war die weite Welt.
Ja, klar.
Und deswegen habe ich meinen Kindern gesagt, geht raus.
Mhm. Wie viele hast du denn Kinder?
2.
Okay. Also die haben Geschwister.
Ja.
Das ist schön. Ja, okay. Und dann fertig mit in Nürnberg mit welchem Studium? Was hast du absolviert?
Wirtschaft.
BWL. Betriebswirt.
Ja, war aber ein guter Abschluss.
Aha. Und dann?
Dann habe ich immer eine Anzeige gelesen für Menschen, wenn du mehr willst, ich kann es gar nicht mehr. War irgendwie ganz von Arthur D. Little Unternehmensberatung.
Oh.
Mhm. Ja, da habe ich mich beworben.
Und was stand da ungefähr, dass wir den Inhalt nochmal so...
Ja, irgendwie für Leute, die die Welt verändern wollen oder so. Fand ich irgendwie cool. Ne? Hätte ich bei der Nürnberger jetzt nicht gefunden als Anzeige. Ja, und jedenfalls, und dann noch bei McKinsey, das fand ich auch gut. Aber die haben gemeint, mein Abi wäre zu schlecht. Mhm. Und ich sagte, ja gut, dann halt nicht. Aber Arthur D. Little über noch ein, muss ganz ehrlich sagen, der Onkel meiner Frau war... das war der Erste, der so ein bisschen die weite Welt hatte. Der war stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Damals ein Big Guy. Mhm. Ja, mit gepanzerten Mercedes-Limousine und Bodyguard. Mhm. Wenn der immer kam, stand immer die Familie stramm, ne?
Fahrdienst, alles war alles da. Das heißt, deine Frau hast du in Nürnberg kennengelernt?
Ja, ja.
Okay. Also während einer dieser wilden Partys?
Nein, schon früher. Wir kennen uns, seitdem ich 18 bin und sie 16.
Ach, wow.
Ja.
Aha. Würdest du sagen, du bist also ein sehr langfristig denkender Mensch?
Wenn es um Frauen geht, vielleicht ja. Nein, okay. Also, ich bin jetzt kein Hüpfer. Ja, aha. Das bin ich nicht. Wobei im Job habe ich jetzt, aber ich war eigentlich immer...
Also langfristig orientiert
Jahre.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt nicht so einer, der sagt, ja, ne? Also ich habe jetzt keinen Plan für die Rente, ne, beispielsweise.
Gibt es für dich Rente im Kopf?
Noch nicht.
Aber kommt die irgendwann mal? Oder bist du jemand, der nie Rente...
Finde ich auch nicht gut. Irgendwann ist auch deine Zeit abgelaufen, finde ich.
Aber gibt es Rente für dich? Also die Idee von Rente?
Nein, aber halt ein Abschnitt, in dem man vielleicht mal was anderes macht als Kameras und Kühlschränke und Fernseher verkaufen.
Mhm. Okay.
Vielleicht was...
Mhm.
sinnvoller.
An was hattest du da so gedacht?
Nein, es
gibt. Die Zeit zurück in Hawaii, oder?
Ja, so ein Mix aus, so ein Hybrid irgendwie.
Aha.
Also ich würde gerne noch mal so ein richtig schönes Segelboot sanieren.
Da haben wir die nächste Gemeinsamkeit.
Ja?
Ja, voll.
Also es ist für mich...
Der große Traum ist für mich irgendwie Montus die Welt Ultra. Zu besegeln. Das ja. ist irgendwie, stell es mir einfach wahnsinnig gut vor.
Du zahlst, Peter, und ich mach den Kapitän.
Okay, also wie auch immer, wir können uns auf jeden Fall zusammentun und wir können ja auch dann irgendwann mal darüber berichten, was genau. daraus geworden ist.
Wir können ja einen Podcast vom Boot dann
machen. Ja, das machen wir, einen Podcast vom Boot. Aber ich erzähle dir nachher, ich hatte vor 2 Wochen eine kleine Havarie.
Wirklich?
Ja.
Am Lake Garda?
Nee, nicht am Lake Garda, sondern tatsächlich vor Ibiza. So, aber das erzähle ich dir später.
Okay, gut.
Wir haben auf jeden Fall ein paar Themen miteinander noch zu tauschen. Also jetzt eins weiter. Du bist sozusagen dann von dort aus zu In einer Unternehmensberatung gegangen. Genau. War das ein guter Schritt?
Absolut.
Ja?
Der beste, den ich gemacht habe in meinem Leben.
Würdest du das vielen jungen Menschen Absolut. Empfehlen? Einfach, geht in die Unternehmensberatung?
Ja. 5 Jahre lang vollkommen überfordert.
Ja?
Absolut am Limit.
Wie alt warst du da?
22?
Nee, halt, Mann!
26, 28.
28. Ja, so. Also 5 Jahre haben sie dir gezeigt.
Ja, die haben mir eigentlich nicht viel gezeigt. Die haben mich für teures Geld verkauft.
Aha.
Und ich musste versuchen zu überleben.
Wow.
Wie halt das Beraterleben ist.
Mhm.
Also damals war es noch ein bisschen einfacher, ne? Da konntest du mit der Boston-Matrix noch Vorstände begeistern. Heute musst du, weil keine Ahnung, was du heute machen musst.
Mhm.
Aber das war Sachen, die, von denen man keine Ahnung hat, zu strukturieren und so verkaufen, dass die anderen es gut finden.
Mhm.
Das ist im Endeffekt die halbe Miete im Leben.
Mhm. Was hältst du denn sozusagen heutzutage von den ganzen Unternehmensberatern?
Also,
ich meine, du kennst ich das Geschäft.
Nochmal, ich finde das, wir machen auch mit Beratungen, wir haben ja auch euch gehabt. Es ist immer wichtig, den Blick von außen.
Mhm.
Und zweitens sind die, gerade im Mittelstand, finde ich es, wo ja Mitarbeiter ein wesentlich größeres Feld abdecken müssen, ja, mhm. in der Verantwortung, finde ich es gut, punktuell immer wieder mal mit, ich sag mal, Druck Bedankung, ja, einfach zu sagen, hier, so.
Mhm, so sieht's
ob
aus.
Ob das jetzt E-Commerce ist oder ob das ist.
Mhm.
Aber jetzt zu glauben, dass die jetzt die Welt neu generieren, also das glaube ich nicht.
Mhm.
Ja. Aber den Spiegel und Ideen und wie machen es andere, das finde ich sehr, sehr wichtig.
Mhm. Das heißt, du hast diesen Ansatz, diesen Blick von außen, sich zu überlegen, wie die Zukunft ausschauen könnte.
Ja, aber nicht nur die Zukunft, auch das ist, ne?
Mhm.
Ob das jetzt in Operations, wenn du eine Werk-Performance oder wie auch immer. Ich meine, da gibt es ein paar Toolsets, ein paar KPIs.
Die machen
und Sinn. Wenn man weiß, wie man die implementiert und umsetzt, brauche ich jetzt nicht jetzt mal einen Berater. Aber ich denke mal, einmal einen gehabt zu haben, der dir mal einen Wertschöpfungsprozess
zeigt, klar.
Umsetzen mussten selbst. Also spätestens dann wird es schwierig, meiner Meinung nach.
Mhm.
Wenn der Berater dann auch noch in der Umsetzung drin ist, dann verlieren die Leute an Kontrolle, finde ich.
Das heißt, diese Welt hat dir auf jeden Fall so aufgezeigt, wie Wertschöpfung funktioniert.
Ja, du lernst halt letztendlich vom Management was. Ja?
Mhm.
Weil du bist mit Leuten umgeben, die 20, 30 Jahre Erfahrung haben und du als kleiner Berater, der dank der Marke dieses Unternehmens geschätzt wird, sagen wir es so, muss ich halt dann da durchkämpfen.
Und
das war heute noch mein erstes Projekt, das war legendär.
Was war das?
Dorit-Drizin.
Ah, tatsächlich.
Ja,
okay.
Im Schwäbischen.
Aha, cool.
Strategie.
Toll. Und was hast du damals
da empfohlen? Da haben sie mich abgesetzt.
Ja.
Und dann habe ich mich da durchgefräst, durch alle Berichte und alle Märkte und alle Positionierungen. Jede Nacht bis 1-2 Uhr am Morgen. Und das fand der Inhaber gut.
Der hat gemerkt, dass du willst.
Ja.
Aha, das glaube ich.
Okay. Und er hat gesagt, so haben wir das Ganze noch gar nicht betrachtet.
Aha.
Viele Sachen gehen nicht, aber ein paar Sachen sind eh gut.
Aha. Also so Name ist Programm Harsch.
Nein, dann kommen natürlich damals. Ich fand es echt gut bei Asset a Little. Schade, dass sie den Weg verloren haben. Die haben dann immer so Innovationstypen gehabt. Da flog dann einer von London ein zum Thema Biotech oder einer zum Thema. Und du hast halt so einen Kern, so Truppe gehabt, die das vor Ort gemacht hat. Mhm. Und du hast immer diese Experten eingeflogen, die dann so ein bisschen, ach, fand ich gut. Also der Kunde war, mir geht's immer, wenn der Kunde zufrieden ist, dann ist doch alles gut. Mhm.
Ja, wenn er seinen Mehrwert hat, dann ist es sehr gut. Und nach 5 Jahren war es dir dann zu viel? Oder hast du gesagt, jetzt jeden Tag bis um 1 ist mir jetzt zu viel? Oder hat deine Frau gesagt, deren das ist
wahrscheinlich immer eine Mischung.
Matthias, jetzt hören wir damit auf, weil sonst...
Ja, stimmt. Sie saß dann immer in Wiesbaden und ich war in der Welt. Nee, ja. Nee, aber es war mir klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen will.
Okay.
Weil das irgendwann wird es zum... Ja.
Also jetzt bist du 33, jetzt schon nicht nur jung, sondern mittlerweile auch etwas erfahren. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann hat mich das Schicksal eingeholt, dass ich den ich in den USA beraten hatte, nämlich die Firma Bausch & Lomb, Ray-Ban. Mhm. Da haben wir eine Studie gemacht zur refraktiven Chirurgie. Mhm. Das heißt also mit Augenlasern. Mhm. So. Und wir haben gesagt, im Endeffekt ist das das Ende der Brille. Und das fand er so cool, dass sie Firmen gekauft haben in Milliardenwerten. Ray-Ban verkauft die Sonnenbrille nur noch auf dieses Thema Pharma, Kontaktlinsen, weiß was ich. Aha. Und dann rief mich eines Tages einer und sagt, so Harsch, jetzt musst du da, hast du Interesse, das für Europa zu machen?
Okay.
Ja, habe ich dann gemacht.
Wow, okay.
Also, aber war ein Sprung ins eiskalte Wasser.
Also du hast sehr schnell sehr viel Verantwortung übernommen.
Ja, vollkommen überfordert. Wieder. Vollkommen.
Wieder überfordert?
Ja.
Okay, also das kennst du aus in deinem Leben. Immer wieder diese Überforderung.
Ja.
Und diese Überforderung nimmst du aber als positiven Sprung wahr, oder? Wie würdest du es sagen?
Ja, ich habe da keine Angst. Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Mhm. Weil man kann ja nur sein Bestes tun. Aber man kann natürlich das Absprungsbrett ein bisschen intelligenter auswählen, als ich es teilweise gemacht habe.
Okay, also das wiederholt sich jetzt. Wir haben also das erste Muster von dir entdeckt. Und du hast ja irgendwie so viel Substanz, dass du dich da ja durchaus immer durchschwimmst.
Nein, also diese ersten 5 Jahre haben mir echt geholfen. Mhm. Diese zweiten 5 Jahre, die echt schwer waren, muss ich ehrlich sagen.
Da war das
davor noch einfach.
Da warst du CEO hier in Europa.
Ja, und hatte 5 Firmen zu integrieren, die alle gekauft wurden, um dieses Thema refraktive Chirurgie, Pharma und was weiß ich aufzubauen. 5 ITs. Da habe ich mal gemerkt, was es heißt. Execution. Oh, okay. Und dann 3 CEOs, denen ich jedes Mal erklären musste, dass in Deutschland, das ist keine, ja, das ganze Arzneimittelgesetz und die ganze Krankenkassenthematik ist natürlich in jedem Land anders. Mhm. Und der Amerikaner hätte halt gern
durchgefahren.
Global Skaliert. Execution.
Klar. Ja,
einfach. Fanden die nicht gut, dass das bei uns nicht so läuft. Mhm. Und dann leider die Erkenntnis, dass der Deutsche die Brille liebt, während der Italiener sie hasst. Deswegen war der italienische Kollege erfolgreich. Mhm. Und der Harsch hat gearbeitet Tag und Nacht und hat festgestellt, dass es nicht so gut ist.
Und dann hast du dich entschieden, dann zu sagen, das reicht auch, jetzt gehe ich weiter. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Also außer dieses Thema, dass man nicht eine Marke, ein Approach weltweit einfach nur so ausrollen kann?
Also einfach mal das Thema Verantwortung, Menschenführung, das Thema Quarterly Results.
Mhm. Wow.
Das ist, also wenn du das lernst zu sagen, hey, es gibt kein Jahr, sondern es gibt ein Quarter, dann weißt du, was Druck heißt.
Wow.
Kann ich immer nur lachen, wenn manche mir erzählen, oh, es ist hart. Ja, also das ist... Quarterly, wie die Amerikaner es durchziehen, das ist nicht einfach. Aber da lernt man irgendwann. Man lernt vor allem P&L-Management.
Du hast gesagt, du hast auch Führung gelernt. Was heißt für dich im Kern Führung?
Ja, ist eine gute. Also der Lernprozess ist, dass du ja dieser feine Grad zwischen Vorgabe und also zwischen Target und Freedom, sagen die immer. Du sagst, du musst es irgendwie vorstrukturieren, dass die Mitarbeiter oder Manager im Rahmen arbeiten. Aber wenn du dich in den Tiefen der Details verstrickst, dann wirst du diesen Job nie meistern. Deswegen ist die Auswahl, das Vertrauen und das Miteinander habe ich da schon gelernt. Das geht mit gewissen Leuten und mit anderen geht's nicht. Und dann kommt die große Erkenntnis, wenn es nicht geht, ändert sich's auch nie. Also wenn du feststellst, es funktioniert nicht. Dann versucht man immer große Themen, ja, warum geht es nicht mit dem Mitarbeiter oder hier und so. Es funktioniert nicht. Also da bin ich relativ die Erkenntnis, dass sich was zum Besseren gibt.
Das heißt, du gibst einer Sache eine Chance und wenn die Chance da war und es nicht klappt, dann klappt es auch nicht. Du glaubst nicht, dass es dann irgendwie sich zum Besseren kehrt.
Genau. Also okay. Ich vertraue, solange ich, bis ich enttäuscht werde. Und andere sind ja erst sagen, die sagen, du musst mir es erst zeigen. Mhm. Aber das glaube ich vom Führungsprinzip her, das merken auch die Mitarbeiter. Wenn du jemanden vertraust und ihm den Weg gibst, dann stellt sich's raus, ob es klappt oder nicht.
Sehr gut.
Aha. Aber wenn es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch nicht, dann braucht man auch keinen Coach, da braucht man auch kein Ding, weil es funktioniert nicht. Mhm. Weil sonst bist du ja nur noch in der Psycho. Also ich bin relativ einfach und klar strukturiert.
Wenn wir jetzt weiterspringen, dann gibt es ja irgendwie eine weitere Marke in deinem Lebenslauf, die heißt Löwe.
Ja.
Bist du für mich sozusagen zum ersten Mal aufgetaucht, weil Löwe war ja irgendwie so auch so ein Inbegriff, finde ich, einer wunderbaren Designmarke, Traditionsmarke. Wie ging es dir bei Löwe und was war da genau die Herausforderung?
Löwe. Der Deutschen Bank zu verdanken. Weil die Deutsche Bank dort Hauptaktionär war oder große Anteile hatte. Und die mich dann über einen Bekannten dort ins Spiel gebracht haben. Ja, also Löwe war die härteste Zeit meines Lebens. Oh. Das war der Blick in das schwarze Loch, weil ja, Managementfehler hätte nicht sein müssen.
Was war der Fehler?
Also wir reden über Marken, das ist immer mein Thema. Aber im Endeffekt musst du ja 360 Grad das Ding anschauen, Technologie, Supply, Operations, bla bla bla. Mhm. Ja, also die Marke, jetzt kann man natürlich sagen, unter Markenmanagement subsumiere ich alles. Mhm. Dann ist es aber auch ein bisschen breit. Ja, manche sagen, Marke ist das, was mit dem Endkunden Touchpoints in Bedeutung. Aber ja, man hat halt technologisch versäumt, den richtigen Schritt zu gehen. Und den kannst du mit einer noch so guten Marke, ich unterscheide mir zwischen Frontend und Backend. Wenn du im Backend einen Fehler machst mit dem Produkt im technologischen Umfeld, ne? Also wenn Hermes jetzt das falsche Rot hat, dann machen sie halt im Jahr drauf das richtige Rot. Aber im Technologieumfeld ist das dann häufig, und so war es ja auch nicht zu fixen so schnell. Ja, wir sind ja dann in die Insolvenz, leider. Und das war hart.
Wie geht man da raus? Ich meine, du bist ja jetzt jemand, der hart arbeiten kann, sich auch voll einsetzt, also mit vollem Einsatz, vollem Engagement. Du bohrst dich auch rein. Du willst es ja wirklich wissen. Dir ist sicherlich dieser Fehler, in Klammern, es hat ja was mit Entscheidungen zu tun, aufgefallen. Und du hast ja sicherlich versucht, sozusagen das Rot, um in deiner Sprache zu sprechen, nochmal zu ändern. War das zu spät? Und wie war der Erkenntnismoment und wie hat sich's angefühlt, persönlich für dich angefühlt? War das eine Niederlage?
Also, sagen wir so, die Entscheidung war wahrscheinlich nicht bis zu Ende gedacht. Aber in dem Jahr, als ich angesprochen hatte, hatte Löwe sein bestes Jahr der Geschichte. 2011. Und 2013 fing es schon an, weil der technologische, also im Endeffekt geht es um den TV-Chip, Inside, den die Kronacher in Franken geglaubt haben, sie können letztendlich gegen die Großen dieser Welt ankämpfen und haben noch, was weiß ich, alles für Eigenanlagen gebaut. Aber da war einfach die Grenze des Mittelstands da. Und dann kamen Anbindungen wie Apple TV, Netflix etc. etc., was dieses Chipset von Löwe nicht mehr konnte. Also das heißt, das Design war nett und die Produkte super. Nur wenn der Kunde sein Apple TV anschließen wollte, muss man sagen, sorry, hast die Wahl zwischen gutem Design oder technologischem Fortschritt. Muss ich die Erkenntnis war, dann der technologische Fortschritt. Wobei die Marke ja immer noch, sie ist ja immer noch präsent. Aber halt,
also nicht
man hätte was anderes draus machen können. Genau. Wobei ich sagen muss, TV-Geschäft ist wahrscheinlich das härteste Geschäft mit der Welt im Consumer-Umfeld.
Kann ich mir auch vorstellen. Ja, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit horrend ist und der Wettbewerb ist, der ist einfach echt ernst zu nehmen.
Und durch die OLED und so ist ja das Thema Design ist ja auch in den Hintergrund. Was willst du jetzt bei so einem bisschen Plastik und Rahmen, was willst du noch machen? Bei der Röhre war das ja noch mal was anderes.
Ne? Absolut. Das war ja auch ein Statement im Wohnzimmer.
Genau.
Also wie viele Leute schauen denn noch Fernsehen?
Ja. Absolut.
Ja,
aber da sind ein paar Sachen zusammengekommen, die nicht so...
So einfach waren. Und wie hat es sich persönlich angefühlt? War das dann so...
Hart.
Hart.
Ja, also vor allem, wenn du von 2000 Leuten auf 800 reduzierst. Also das ist schon... Also es war ein reiner Überlebenskampf. Mhm. Also... Mhm. Seitdem besitzt meine Frau alle Assets. Also sollte meine Frau sich in die Wüste schicken, muss ich dann bei dir anfragen, Peter, wegen Unterschlupf.
Ja, wirst du immer bekommen bei mir. Jederzeit,
nein, ich will nur sagen, jederzeit. In so einer Phase kommst du rein, du schlitterst da langsam rein und erkennst, boah, das Ding ist schon big. Weil Insolvenz in der Selbstverwaltung heißt volle Haftung.
Aber dann hast du eigentlich so viel mitgenommen und so viel gelernt, dass du dann jetzt bei Leica auftauchst.
Nein, dort das war, da gab es noch einen Zwischenschritt.
Ne? Was gab es noch zwischendurch?
Ich habe gesagt, Industrie, no way, nie mehr.
Und dann?
Bin ich hier in die Management Private Equity Beratung mitgegangen, 2 Jahre.
Wo warst du dabei?
Das ist eine kleinere Firma. Mhm. Ja. Und Candidus, das waren frühere Arthur Digital McKinsey-Leute,
aha.
Boutique.
Aha.
Und da habe ich 2 Jahre Projekte wieder gemacht. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Und wie kommst du dann zu Leica?
Weil ich den CEO angerufen habe und gesagt, deine Bilanzsumme, der Umsatz und das Inventory passt nicht. War ein Sales-Pitch.
Oh, okay. Und so kamst du zu dieser...
Dann hat er gesagt, ja, es wundert ihn auch. Er hat gesagt, kann ich dir mal aufzeigen, wie man das ändert.
Du kennst das Unternehmen aus den Zahlen.
Ja, 2 Sachen. Ich hatte in der schwersten Phase den Dr. Andreas Kaufmann besucht, ob er uns nicht bei der Löwe finanziell unter die Arme greifen könnte, nachdem uns die bayerische Politik hat am langen Arm verhungern lassen. Aber er hat damals gesagt, er hätte andere Sorgen. Kann ich im Nachhinein auch nachvollziehen. Und dann kam er aber nochmal zum Zweiten. Man sieht sich im Leben immer 2-mal.
Mindestens.
Dann hat er gesagt, ich hasse Berater. Dann habe ich gesagt, ja, Herr Kaufmann, dann war's das wohl. Daraus kam aber dann ein Gegenangebot.
Wow, ja, wie schön. Und jetzt war es ja so, ich meine, Leica war ja davor, vor dir gab es ja auch ganz viele Wechsel von CEOs. Und du hast da Fuß gefasst und bist jetzt schon seit sehr vielen Jahren an der Spitze dieses Unternehmens.
Überraschend.
Ja, aber es ist schön. Es ist schön, also auch, wenn du jetzt so dein Leben siehst, mit deiner Erfahrung, die du davor gesammelt hast, dass es irgendwie so einen Lauf nimmt. Also du kannst deine Erfahrung, du kannst deine Erfahrung voll und ganz einbringen. Was mich ganz besonders freut, ist, dass es eben auch so einen positiven Shift macht. Also du hast seit Jahren, spürst du, gefühlt am richtigen Ort zu sein und mit dem Erfolg, was dieses Unternehmen jetzt hat und diesem Weg, der da eingeschlagen worden ist, das ist dann der Weg des Erfolges, den hast du mitgeprägt. Und sorgst dafür, auch in diesem Umfeld, dass es zwischen auf der einen Seite einer großen Traditionsmarke, einer Ikone, ja, 100 Jahre gibt es jetzt Leica, und genau diesem Thema, diesem innovativen Fortschritt einen Weg gibt. Den muss man ja irgendwie moderieren. Und alles, was davor passiert ist, so scheint es mir, hat dazu beigetragen, dass du das gut einschätzen kannst.
Ja, also ich muss sagen, ich war ja über die Zeit, die 10 Jahre in Baden-Württemberg bei Pizzerba, muss ich sagen, mit internationalem, also da Lothar Späth als mein Aufsichtsratsvorsitzender, der mir die vollkommen lange Leine gegeben hat. Und also da muss man sagen, die Erfahrungen zusammen, die braucht man. Also ich bin da im Nachhinein schon überzeugt, dass man diese Komplexitäten nicht alles mit Intelligenz lösen kann, sondern du musst schon mal wissen, auf die Herdplatte zu langen und zu sagen, oh, das ist sehr heiß oder das hier. Also dieses Austarieren ist Erfahrung.
Hast du gute Intuition? Weißt du heutzutage, was richtig ist?
Ja.
Und mit wem du es machst und auf wen du dich verlässt und so?
Ja.
Das ist Intuition.
Ja.
Das ist Erfahrung.
Ist Intuition eine gelernte, ich weiß es nicht.
Ich glaube, ist eine
aus Charakter und Erfahrung und
Also Erlebnis. Intuition ist eine höhere Form von Intelligenz, ja?
Noch höher als Intelligenz?
Ja, es ist höher, glaube ich. Ja, weil man kann es ja gar nicht genau beschreiben. Ja, du hast
nee, du kannst es nicht analytisch zerlegen.
Nee, genau.
Du kommst bei der reinen Analytik zu meisten anderen Ergebnissen.
Genau. Also es ist an der Stelle sozusagen
gerade im Menschenumfeld.
Ja, ist ja eigentlich so ein Stück weit Intuition, könnte man ja auch sagen, ist fast wie damals der Geist gewesen, als in Wetzlar ja, der Vordenker, Gründer von Leica da saß und diesen wunderbaren Satz gesagt hat, den der mich irgendwie auch sehr beschäftigt. Und das heißt, der hat ja gesagt, es ist entschieden, es wird riskiert. Also da sitzt sozusagen ein Unternehmer und der sagt, es wird entschieden, es wird riskiert. Mhm. War das jetzt Erfahrung, war es Wissen, war es Intelligenz oder war es das Gefühl der Intuition, dass es jetzt genau dieses Produkt, diese Kleinbildkamera, diese erste Kleinbildkamera sozusagen geben soll und dann auch produziert wird? Ich meine, das ist 100 Jahre her. Was glaubst du, wenn du also nochmal in diese Unternehmung reingehst und sagst, wie wichtig das ist, auch heute noch, dass man, obwohl man sehr viel versucht zu analysieren und sehr viel sozusagen berechnen kann, einschätzen kann, wie wichtig ist es noch, dieses Unternehmerische dabei zu haben, also diese unternehmerische Intuition, diesen Mut zu entscheiden, also das Risiko auch einzugehen?
Also ich glaube, das hat sich in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Und ich sag mal, wenn der Andreas Kaufmann nicht auch diesem Weg gefolgt wäre, so nach dem Motto, ich entscheide jetzt, ich investiere, in einer Phase, wo ich sagen muss, digitale Transformation noch nicht beendet, aber der Glaube daran, dass man das schafft, gäbe es ja die Firma gar nicht mehr. Da kannst du noch so viele CEOs reinstecken und die Besten dieser Welt. Also ich sag mal, der Unternehmer ist weiterhin schon, weil im Endeffekt steckt der ja sein Vermögen rein oder seine Assets. Ja, CEOs sind ja häufig nur Verwalter dieser Assets. Also ich muss sagen, ich habe immer Respekt vor Leuten, die das riskieren. Und ich glaube, das ist auch eines der ganz großen Themen, die in Deutschland uns ins Mittelmaß zurückgedrängt haben.
Nämlich?
Ja, weil ich gerade eben aus dem China komme, wo die Menschen einfach riskieren.
Die entscheiden.
Die entscheiden, es geht nach vorne. Und das ist auch, wo ich es mal sage, wenn ich nicht entscheide, weiß ich auch nicht, was falsch ist. Es kann ja, man trifft ja auch falsche Entscheidungen. Ja? Lothar Späth hat gesagt, wenn du 60% der Entscheidungen, richtige Entscheidungen schnell triffst, bist du super. Und das ist was, wo ich schon gerade dieses ganze Corporate Compliance, Governance, das ist ja Wahnsinn. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht in Großfirmen bin, wo bei jeder Vorstandssitzung 3 Anwälte noch dabei sind, um die Entscheidung, die man trifft, möglicherweise noch 17 Mal abzusichern. Dadurch sind wir langsam. Das ist nicht Deutschland an sich, sondern das ist das gesamte Governance-Modell, die natürlich durch Anwälte und alles getrieben die Entscheidung vieler Menschen, den Entscheidungsspielraum eingeschränkt hat.
Also Gott sei Dank saß ja damals bei dem Herrn Leitz eben kein Anwalt dabei. Nee. Da saß keiner, der es besser wusste, der nochmal auf die Risiken hingewiesen hat, sondern er hat einfach gesagt, es wird entschieden, es wird riskiert.
Genau.
So. Und jetzt sagst du, eigentlich in dieser Tradition gab es eben auch einen Familienkaufmann.
Absolut.
Die dann gesagt hat, du, eigentlich ist entschieden, es wird riskiert. Wir gehen in einen sehr, sehr schweren Transformationsprozess. Also jeder hat gemerkt, ich meine, Löwe erzählt ja eine eigene Geschichte. Und du merkst so, okay, digitale Transformation ist jetzt, gerade wenn es um Technologie geht, ein Thema, wo man sich auch total verheben kann.
Ist kein Gmadewiesen, wie man sagt.
Ist keine Gmadewiesen. Und da kommst du dazu. Und jetzt ist ja so, ich erlebe dich nicht als Manager, der irgendwas verwaltet. Also du bist für mich, so erlebe ich dich jetzt seit den letzten Jahren, wo wir zusammenarbeiten, ich erlebe dich nicht als jemand, der verwaltet. Was ist deine Rolle? Was ist deine, wie würdest du sagen, sozusagen, welche Rolle hast du und welche Fähigkeiten brauchst du dazu? Bist du mutig?
Ja.
Wenn man deinen Lebensweg anschaut, schon.
Also ich habe keine Angst vor Entscheidungen. Jetzt muss man natürlich immer unterscheiden. Es gibt bei der Leica auf dem Weg natürlich viel Operations. Und ich bin immer der Mann, der sagt, die 360 Grad. Eine gute Marke muss haben, gute Technologie, gute Positionierung.
Großartige Produkte.
Gute Produkte, ja. Supply Chain. Also diese ganzen Themen, dieses Backend, wenn es funktioniert, strahlt das Frontend noch eine Zeit lang, aber dann gehen die Lichter irgendwann aus.
Ja.
Ja, das Beispiel Löwe. Ja. Kannst machen, was du willst.
Ohne ein relevantes.
So, deswegen haben wir die ersten 3-4 Jahre schon sehr stark in dem Maschinenraum, wie ich immer schön sage, gearbeitet, um überhaupt Supply Chain, die richtigen Produkte im richtigen Store, Pricing, all das ganze Thema, Händlerkonditionen. Das ist das gesamte Paket.
Und da hast du aufgeräumt?
Da haben wir nicht nur aufgeräumt, das haben wir mal überhaupt gestaltet. Also das würde ich mir jetzt mal ganz auf die Fahne schreiben. Die Marke Leica an sich ist natürlich über 100 Jahre gewachsen. Ja, und ich denke mal, dass, und da wachen ja auch die Familie Kaufmann drüber, dass das so bleibt, wie es ist, in einer gewissen Form. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal meinen Wert abschätzen darf, dann ist es schon dieses ganze Operations-Thema. Weil das macht die Firma profitabel. Du kannst tolle Marken haben, die tolle Umsätze machen, aber im Endeffekt fehlt dir dann hinten raus das Geld für Innovation, weil es geht ja immer weiter. Wenn du den Cashflow nicht hast, kannst du keine Stores bauen, kannst du das nicht machen, kannst du das nicht machen. Also das, glaube ich, haben alle Akteure zusammen in den letzten 8-9 Jahren gut gemacht.
Sehr schön. Ihr habt ja in euren Markenwerten auch definiert, dass ein Kernwert Exzellenz ist. Jetzt hast du gerade von dieser Operations gesprochen. Also ohne die Exzellenz zu haben in der Operations, kommt auf Dauer einfach kein nachhaltiges Ergebnis raus. Gleichwohl ist es so, ihr müsst ja heutzutage irgendwie zwischen der M, ja, das ist ja eine Ikone für sich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben diesen genau technologischen Fortschritt immer wieder überlegen, bleiben wir nur bei Kamera oder steht Leica für das Wesentliche? Und wenn Leica für das Wesentliche steht, gibt es mehr als Kameras bei uns? Und wenn, gibt es nur analoge Kameras oder gibt es auch digitale Kameras? Also es gab ja auch ganz viele Produktentscheidungen. Wie wurden die getroffen? Gab es da sozusagen einen Strategieprozess? Wie habt ihr das für euch sozusagen ausgemacht?
Also Phasenmodell, ne? Also wir haben das Fotogeschäft, was ja 95% des Umsatzes oder einen hohen Teil des Ergebnisses auch beiträgt, das haben wir saniert und es ist jetzt gut. Was bei Technologie nie heißt, dass es lang gut ist. Also du musst immer wieder. Aber die letzten 6 Jahre mit Rekordjahren kommt aus dem Fotoumfeld, ja? Der andere Bereich Sportoptik, der durchläuft momentan auch wieder eine digitale Transformation. Da muss man wieder den ganzen Prozess wieder durchlaufen. Aber da glaube ich, da hat man auch seine Position, weil das macht die Firma ja auch schon 60 Jahre lang. Dann hat man sich entschieden, unter anderem im großen Kreis, dass man Geschäftsfelder hinzufügt. Unter anderem zum Beispiel die Uhren. Das ist natürlich vor allem auch ein Thema vom Andreas Kaufmann. Als Major Shareholder. Und ich glaube, dass das Thema Craftsmanship, Präzision, Bauhaus, Design etc. zu der Marke passt. Aber das ist ein langer Weg, um das zu den Brand Leica Asset zu übertragen auf ein neues Produkt. Also das lernen wir schon momentan auch Hardware. Ne? Wir haben das Thema Projektion, das muss ich sagen, war mal meine Idee. Das Thema, wie nutzt man Optik weiterhin? Und ich glaube, da müssen wir sehen, haben wir jetzt 2 Jahre hart gearbeitet weltweit. Haben auch schon über 150 Distributionspartner, das mit einer kleinen Mannschaft. Und da glaube ich dran, dass das Thema, was hier an der Wand ist, der Bildschirm, das ist eine Technologie der Vergangenheit. Und, aber auch das, die Werte wieder übernehmen von Leica, optische Qualität, Design. Also wenn man jetzt mal so einen Projektor gegenüber dem chinesisch-japanischen Wettbewerb hinstellt, dann sagt man sofort, it's a Leica. Und ja, das versuchen wir eigentlich schon konsequent durchzuziehen.
Also wenn man auf die Werte schaut von Leica, geht es ja immer wiederum, das Wesentliche herauszuarbeiten, egal ob es jetzt um einen Projektor geht, Scene One zum Beispiel oder der neue Play ist ein hervorragendes Produkt, hat auch eine hohe Begehrlichkeit. Und was man immer wieder spürt ist, also trotz, dass es einen Projektor gibt und es gibt andere Projektoren, ist es trotzdem einzigartig. Also ein Kernwert ist ja einzigartig zu sein in der Kategorie. Es gibt ja auch andere Kameras.
Ja, absolut.
Und bei allem, was man tut, trotzdem nah zu sein. Das heißt also, dass man versteht sozusagen, dass die Dinge authentisch sein müssen, sonst sind sie nicht wesentlich. ist ja auch einer unserer Werte. Und gleichwohl sozusagen, dass man immer diese, gerade bei der Einzigartigkeit auch den Deskriptor Mut nützt, also mutig zu sein. Ich meine, in so einer Zeit, wo es so viele Projektoren gibt, wie setzt man sich da hin und sagt, das ist trotzdem richtig und wir sollten in diesen Bereich investieren?
Naja, die Ideen kommen natürlich von überall. Mhm. Die eine Idee habe ich mitgebracht, die andere Idee hatte der Andreas Kaufmann. Wir bauen ja jetzt auch Brillengläser. Es kam eine Idee, die entstand. Mhm. Wir sind im Mobile Phone Umfeld schon seit 2016.
Mhm. Als mit dem Lights Phone.
Damals ein chinesischer Anbieter, Huawei, heute eine der größten Firmen der Welt, im Leitzpark angeklopft hat und gesagt, wollen wir nicht kooperieren. Mhm. Also es gibt unterschiedlichste Parameter, wie letztendlich neue Geschäftsfelder entstehen. Ich denke, den Prozess, den wir mit euch durchlaufen haben, der ja auch zu diesen Markenwerten geführt hat, der, was ja im Unternehmen irgendwo herumschwirrt, wurde dadurch, finde ich, sehr gut geordnet und man versucht, das halt systematisiert dann auch zu übertragen.
Also auf die Entscheidung zu übertragen.
Sowohl auf die Entscheidung als auch auf die Umsetzung dann, wie man Go-to-Market oder so. Mhm, also großartig. Finde ich immer sehr hilfreich. Deswegen sage ich, man muss immer wieder sich von außen auch Expertise reinholen, mhm, um dieses Thema zu schärfen. Also war für uns gerade in dem Prozess jetzt dieses, wie sagt man so schön neudeutsch, Brand Territory,
ja,
etwas auszuweiten, weil ich glaube, dass man das als Firma immer wieder machen muss. Ob alles ins Ziel kommt, weiß man nicht.
Zeigt der Weg.
Aber da muss ich sagen, hat Andreas Kaufmann und Blackstone gesagt, es wird riskiert.
Mhm. Punkt. Wow. Ja, wir haben ja gemeinsam eine große Vision kreiert. Das heißt, Leica Creating Meaningful Moments.
Ja.
Was ich daran so schön finde, ist, wenn man das zusammentut mit eurem Markenkern, das Wesentliche dann ist ja, was ist das Wesentliche? Eigentlich geht es immer darum, tolle Momente eigentlich gemeinsam zu haben im Leben. Also was ist das Leben an sich? Das Leben an sich ist das Geschenk per se. Und aus was besteht das Leben? Aus idealerweise
Aneinanderreihung schöner Momente. Ne?
Das ist die Geschichte. Und da hat Leica sich zum Ziel gemacht, genau dazu beizutragen. Wenn du Leica in die Zukunft denkst und sagst, okay, 100 Jahre Tradition, jetzt 100 Jahre sozusagen, aber auch gerade durch die letzten Jahre auch Erfolgsgeschichte. Ihr habt letztes Jahr das beste Jahr auch wirtschaftlich gehabt in der Geschichte. Ihr seid nahezu überall vertreten. Ihr habt überall Flagship-Stores. Ihr habt eine unglaubliche Beliebtheit. Du hast mir von einem Meaningful Moment erzählt in New York, wo ihr 100 Jahre gefeiert habt. Was ist das, was aus dieser Marke werden kann, wenn du nach vorne denkst? Und warum ist es so wichtig, dass man diese wunderbaren Momente zusammen kreiert?
Also ich denke, man muss auch in Zeiten des Erfolgs, weil ich sage mal, das Leben sowohl privat als auch geschäftlich ist eine Sinuskurve. Ne? Mhm. Du bist mal oben, du bist mal unten. Das ist halt so.
Du weißt, dass Cäsar es als Glücksrad beschrieben hat.
Also, nee, weiß ich nicht.
Cäsar hat beschrieben sozusagen im Bello Gallico, hat immer gesagt, also wenn du oben bist, musst du wissen, dass das Rad auch mal runtergeht. Und wenn du unten bist, musst du wissen, dass das Rad auch wieder hochgeht. Du beschreibst jetzt als Sinuskurve. Wo bist du gerade auf diesem Weg und wo ist Leica?
Also ich denke, Leica hat momentan wirklich einen Run. Das muss man ehrlich sagen. Das ist jetzt muss man ja sagen, seitdem die Kaufmann-Family drin ist, 2005, 2006, sind jetzt 20 Jahre Family Kaufmann, ja, wo man sagen muss, hey, von einer Nahinsolvenz zu so einem Laden mit 600 Millionen Profitabilität, um super Cashflow zu kommen, das ist schon ein hervorragendes Zusammenspiel.
Ergebnis aller. Mhm.
Mhm. Ja, und ich sage mal aller. Ja, da kann da der eine mehr oder weniger Beitrag, aber im Großen und Ganzen schaffst du das als mittelständisches Unternehmen mit, glaube ich, 20 Tochtergesellschaften, nur wenn im Endeffekt alle mitmachen. Also es nützt nichts, wenn Europa gut ist und USA und China absacken, sondern momentan haben wir echt auch von den People her ein super Team.
Toll. Ja?
Und wenn man das nach vorne projiziert, muss man immer aufpassen, weil es kommen immer wieder die Einschläge. Ne? Jetzt haben wir aus USA jemanden, der uns ein bisschen Sand ins Getriebe streut.
Trampelt, ja.
Ja, und das wird so weitergehen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Langlebigkeit eher von der Kurzlebigkeit abgelöst wird. Mhm. Ja, also haben wir damals noch am Anfang als Berater 10-Jahrespläne gemacht. Wir machen heutzutage noch einen 10-Jahresplan. Ja, also die Parameter lassen sich ja gar nicht.
Also wir schon.
Okay.
Du weißt ja, wir schon, warum. Weil wir machen Brand, den normativen Rahmen der Unternehmensstrategie. Das ist ja an der Stelle, gerade wenn es um Vision und Mission geht es ja um Werte. Werte sind ja was Dauerhaftes. Idealerweise kommt aus Werten die Wertschöpfung. Also insofern sind unsere Pläne schon 10 bis 20 Jahrespläne und darüber hinaus und sie sind nachhaltig wertvoll. Aber ich gebe dir ansonsten recht. Ich meine,
also sag mal, der normative Rahmen,
die schafft uns neue Rahmenbedingungen.
Wichtig ist, der Nachsatz, den ich hinzufügen möchte, ist, dass der normative Rahmen eines Unternehmens natürlich schon langfristig ist. Mhm. Ja, ich rede jetzt von Plänen.
Ich weiß.
Über Erfolg und Wirtschaftlichkeit und Cashflow. Ja, wie gesagt, habe ja 5 Jahre bei den Amerikanern gelernt, wie man quarterly managt. Das führt nicht zum Erfolg.
Ganz wichtig.
Mhm. Das ist eine wichtige Aussage, die ich immer treffe. Auch börsennotierte Unternehmen haben es extremst schwierig.
Ja.
Wir haben 2 Shareholder.
Ja.
Und da wird riskiert. Entschieden, let's go. Und deswegen glaube ich, ist das Umfeld für die Leica schon auch ein positives. Und ich sage mal, die Momente, das Wesentliche wird sich zwar, vielleicht ändern sich, was wir als Moment heute als toll sehen in 10 Jahren, aber das Grundprinzip bleibt das Gleiche. Die Frage ist, wie man technologisch und was die Herausforderungen sind, was heißt KI für Momente, I don't know. Ja, aber das muss man sich halt erarbeiten. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass die Leica ihren Weg auch die nächsten 10 Jahre gut macht.
Wunderbar. Lieber Matthias, ich könnte mit dir Stunden sprechen. Ich habe gleich das Vergnügen, mit dir noch weiter zu sprechen. Ich sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine offene, wunderbar herzliche Art und diese schöne Form, diese Tiefgründigkeit mit viel Erfahrung für mich und unsere Zuhörer möglich zu machen. Ich danke dir.
Danke sehr. Bitte sehr.
Lieber Matthias, ich danke dir herzlich für dieses ehrliche und kluge und auch inspirierende Gespräch. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, mit welchem inneren Kompass du durch diese komplexen Zeiten steuerst. Zwischen globaler Verantwortung, markenstrategischem Denken und ganz persönlicher Haltung. Du verbindest unternehmerische Klarheit mit der Intuition und Erfahrung mit Entscheidungsfreude und führst eine Marke wie Leica mit dem Mut, das Wesentliche nie aus dem Blick zu verlieren. Unser Gespräch hat gezeigt, Conscious Growth heißt auch, Risiken bewusst einzugehen, mit Überzeugung, mit Werten, mit dem Blick auf das Wesentliche. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich sehr darauf, euch in der nächsten Folge wieder einen ganz besonderen Menschen vorstellen zu dürfen, mit neuen Perspektiven auf neues, bewusstes Wachstum. Bleibt mir gesonnen und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ganz herzliche Grüße, Peter.